Werbung.
Flo, es gibt großartige Neuigkeiten von deinem Sponsor, von deinem Ausrüster.
Ja, und zwar steht, wie wir alle wissen, Weihnachten vor der Tür. Und was gibt's Besseres als jemanden, der sich fürs Ultracycling oder fürs Bikepacking begeistert, mit Bikepacking-Taschen zu beschenken?
Ja, es ist vielleicht jetzt nicht die ideale Zeit, um große Touren zu fahren, aber man kann schon aufs nächste Jahr denken und die Zeit vergeht schnell, der nächste Frühling kommt bestimmt und von Cyclite gibt es jetzt eine besondere Aktion und ein besonderes Set.
Und zwar das Explorer Set besteht aus der Top Tube Bag, aus der Frame Bag und aus der kleinen Saddle Bag und es ist genau das Setup, mit dem ich das Three Peaks gefahren bin. Das geht also für Mehrtagestouren, für Rennen. Es geht aber auch für ganz gemütliche 100 Kilometer am Tag Bikepacking, Fahrradreisen.
Insgesamt hat es 12 Liter Volumen und weniger als 500 Gramm Gewicht. Also es ist für Einsteiger perfekt, aber auch für erfahrene Bikepacker. Also Flo, für Leute wie dich. Und ja, man bringt halt einfach damit sein Setup, Funktion und Gewicht aufs nächste Level.
Und dieses Set gibt's jetzt in der Black Friday Aktion mit 25% Rabatt.
Von 25. November bis 2. Dezember. Schaut sich einfach alle Infos unter dem Link www.cyclite.cc an. Natürlich findet ihr das auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Urlaubspodcast, wo der Flo Kraschitzer halbnackt in einem Campingbus sitzt.
Ja, vielleicht sollte man eher sagen, der Erotik-Podcast, weil der Strasser ist auch halbnackt, nur halt bei sich daheim vor der Webcam.
Ja, aber ich sitze aufrecht im Gegensatz zu dir.
Ja gut, ich lümmel ein bisschen, das stimmt ja.
Machen wir zuerst ganz kurz den offiziellen Teil zur Einleitung. Wir haben uns heute über die Webcam online zusammengerufen und wollen über dein Three Peaks sprechen, das du vor 2 Tagen, also wir nehmen heute am Montag auf, in Nizza erfolgreich beendet hast und dementsprechend sieht man noch erstens eine sehr schlechte Internetverbindung, ich sehe nur ein paar ganz grobe Pixel von dir, aber das, was man sieht, zeigt eindeutig, dass du noch ein bisschen gezeichnet ausschaust. Also du schaust gut aus, aber man sieht, du hast gerade irgendwas Gewaltiges hinter dir und bist noch ein bisschen, du hast noch ein paar so braune Flecken am Kopf und ein bisschen spröde Lippen und du hast ein bisschen Gewicht verloren, glaube ich. Aber du hast jetzt ungefähr 2.500 Kilometer absolviert und wie geht's da jetzt?
Ja, also ich war schon vor 3 Tagen im Ziel, ich war schon am Freitag im Ziel, nur der Richtigkeit halber. Nein, mir geht's inzwischen schon wieder sehr gut. Es sind halt nach so einem Ultrarennen die normalen Wehwehchen, die man hat, der Schlafrhythmus, der komplett durcheinander ist, dass man nicht richtig schlaft, nicht durchschlaft, nicht lang schlaft und ja, die kleinen Wehwehchen, die jetzt so anfangen, die Hände beginnen jetzt gerade ein bisschen taub zu werden, der kleine Finger und der Ringfinger. Aber ansonsten geht es mir wirklich sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen.
Eine ganz wichtige Frage, wie geht's deinen Brustwarzen?
Gut, sehr gut.
Und ich frage deswegen, weil die Vorgeschichte ist, du hast ein paar Tage vor dem Rennen einmal ein Foto gepostet. Während dem Rennen hast du absolut nichts gepostet, da habe ich ein bisschen für dich übernommen. Und du hast geschrieben, es ist so heiß und es hat 35 Grad gehabt und du hast völlig zerstört ausgeschaut, irgendwie kurz vorm Hitzeschlag. Und man hat am Foto aber gesehen, unter deinem stylischen lila-violetten Trikot-Teil da oben in der Brustgegend hast du ein rosarotes Unterhemd angehabt. Und ich habe dann geschrieben, hey bitte, wieso hast du Unterleiberl an bei den Temperaturen?
Genau, um die Brustwarzen zu schützen, weil ich habe eine meiner guten Radhosen, hat einen guten Polster, aber einen schlechten Träger und der Träger reibt ein bisschen auf den Brustwarzen und das wird jetzt vor dem Rennen nicht aufreißen und habe mir gedacht, ja, weil ich aber mit Unterleiber, dann kann das fix nicht passieren.
Das war noch das Trikot, bevor du das neue das bekommen hast, oder?
Weil du ja ein Podcast-Werkstatt,
ein oder? Sponsor bei Podcast-Werkstatt.
Nein, das war doch mein altes, ja.
Ja, weil du bist beim Rennen ohne Unterleibel gefahren, habe ich gesehen. Das heißt, das war ein Upgrade sozusagen.
Nein, ich bin schon immer wieder mit Unterleibel gefahren, je nachdem. Aber das ist, glaube ich, schon die perfekte Überleitung, weil ich glaube, wir müssen wirklich über mein Setup reden, weil ich habe unglaublich viel Feedback gekriegt. Vorher schon über diverse soziale Medien, wie ich das Foto von meinem Setup gepostet habe und auch am Start und auf den ersten Kilometern. Es haben mich wirklich sehr viele Leute darauf angesprochen, ob ich mir sicher bin mit meinem Setup und ob ich wirklich glaube, dass ich alles habe, was ich brauche.
Hast du was vermisst unterwegs oder hast alles gehabt, was du brauchst?
Nein, ich hab tatsächlich alles mitgehabt, was ich brauche. Ich möchte vielleicht ganz kurz einfach meine Packliste durchgehen. Ein Trikot habe ich angehabt, eine Hose habe ich angehabt, ich habe mitgehabt eine zweite Fahrradhose, ein Unterleiberl, zweites Paar Handschuhe, also das ist schon eigentlich ein Luxusartikel, eine Unterhose, ein weiterer Luxusartikel und dann...
Wozu?
Weil ich das nicht kann, in fremden Betten, in Hotelzimmern, ich kann da nicht nackt schlafen. Und nachdem ich gewusst habe, dass ich die eine oder andere Nacht in einem Hotelzimmer verbringen werde und man weiß ja vorher nie, wie das sind. Manchmal erwischt man super Hotels mit Top-Qualität und dann könnte man sie auch nackt reinlegen, aber gerade in entlegeneren Gegenden, dann trifft man vielleicht auf irgendein Hotel mit irgendeiner grausigen Bettwäsche und da bin ich zu sensibel, deswegen habe ich die Unterhose dabei gehabt.
Aber jetzt gehen wir nicht weiter in die intimen Details. Jetzt haben wir schon über deine Brustwarzen angesprochen. Ich glaube, das können wir mal abhaken. Aber zu deinem Setup noch weiter. Ich habe auch den Eindruck gehabt, du hast sehr wenig mitgehabt, also zumindest optisch von den, die Größe der Taschen auf deinem Radl hat recht übersichtlich ausgeschaut.
Ja, dann habe ich noch mitgehabt die Daunenjacke, Regenjacke, die dicke, die großes Packmaß hat und die Regenhose und die Neopren-Handschuhe. Was ich weggelassen habe, bewusst, waren Überschuhe. Ich habe keine Überschuhe dabei gehabt. Ich habe keine Ärmlinge dabei gehabt, keine Beinlinge, kein Gelee, keine Winterjacke oder keine Jacke, weil ich habe die Daunenjacke mitgehabt. Und ja, das war's angewandt. Haube und Böff habe ich noch dabei gehabt. Also das ist dann, wenn man es so aufzählt, schon recht viel. Und wenn man daran denkt, dass Daunenjacke und die gute Regenjacke doch ein recht großes Packmaß hat, dann ist die Arschrakete schon ziemlich voll.
Das heißt, du hast auch keinen Schlafsack mitgehabt?
Ich habe mitgehabt eine Notfalldecke. Also so ein Biwaksack, so ein ganz
einfach. So eine Rettungsdecke.
So eine Rettungsdecke, ja, genau. Keinen Schlafsack, ja. Der Plan war eigentlich, immer in Hotels zu schlafen. Deswegen nur die Notfalldecke, falls eben wirklich ein Notfall eintritt. Aber nicht geplant irgendwie länger draußen schlafen. Deswegen habe ich den Schlafsack zu Hause gelassen.
Wie risikofreudig warst du mit Werkzeug und Ersatzteilen fürs Rad?
Auch da habe ich meiner Meinung nach, bin ich sehr konservativ unterwegs gewesen. Ich habe ein Schaltauge mitgehabt. Ich habe kein Multitool mitgehabt, sondern wirklich einen vollwertigen Imbussatz. Natürlich nicht mit allen, sondern nur mit den Größen, die ich brauche an meinem Radl, aber dafür richtige Imbus. Ein Kettennieter, ein Kettenschloss und was die Fahrrad, also die Reifenpannensicherheit angeht, da habe ich überhaupt nichts riskiert. Da habe ich mitgehabt Tubeless Plugs, zwei Schläuche, selbstklebende Patches und weil ich denen nicht ganz traue, sogar noch richtig klassisches Oldschool Bickzeug mit Schleifpapier und Superkleber. Also ich habe nichts davon braucht, aber da war ich schon eher redundant unterwegs.
Das heißt, du bist ohne Reifenpanne durchgekommen. War das zum ersten Mal, dass du dann eigentlich ohne Reifenpanne Nürburgring-Rennen bestritten hast?
Ich glaube, ja. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich sonst einmal ein Rennen ohne Panne gehabt hätte. Das war sehr cool. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt einmal der Lohn dafür, dass ich so oft so viel Scheiße ertragen habe müssen.
Ja, jetzt fehlt nur mehr, dass du noch erzählst, dass du mit dem Licht auch kein Problem gehabt hast.
Habe ich tatsächlich nicht. Also ich bin gefahren mit Nabendynamo, mit Licht und USB-Charger. Das heißt, tagsüber, wenn das Licht nicht an war, habe ich meine Powerbank gecharged. Man hätte auch direkt die Geräte aufladen können, aber ich habe mir gedacht, einfach weil die Spannung nicht immer konstant ist, ist es für die Geräte schonender, die Powerbank aufzuladen und dann mit der Powerbank die Geräte. Und habe damit durchs ganze Rennen eigentlich keine Probleme gehabt. Ich habe nie irgendwo mal zu wenig Strom gehabt. Ich habe auch keinen normalen Steckdosenanschluss mitgehabt. Das heißt, ich habe auch in den Hotels, wenn ich geschlafen habe, nichts aufladen müssen, weil es alles unterwegs während der Fahrt gegangen ist.
Du hast einmal eine Sprachnachricht geschickt und ich kann mich noch erinnern, dass du schon ein kleines Problem mit dem Licht gehabt hast. Es war aber nicht wirklich eins, es war ein Kabelproblem. Du hast irgendwie versehentlich irgendwas ausgesteckt, aber du warst kurz einmal, hast ein bisschen Paranoia gekriegt, dass jetzt vom Licht doch wieder was ist, aber das können wir vielleicht eh später besprechen. Das können wir dann
besprechen an dem Zeitpunkt, wo es dann passiert ist. Ja, das war schon recht spät im Rennen und ich habe schon recht gute Routine gehabt und dann war ich ganz kurz verzweifelt, dass jetzt auf einmal das Licht wieder nicht geht, aber es war Gott sei Dank nicht so. Ich habe Rücklichter, aber ich habe zwei klassische Akku-Rücklichter. Also die waren nicht mit Dynamo betrieben, weil die brauchen so wenig Strom und mit ich habe da das Licht, das ich habe, das hat in der schwächsten Stufe, die absolut ausreichend ist und super hell ist, 80 Stunden Leuchtdauer und von dem habe ich zwei Lichter, also da hätte ich 160 Stunden in der Nacht fahren können und das war Gott sei Dank nicht notwendig.
Gehen wir nochmal kurz zu deinem Trikot zurück. Du hast ja ein neues Trikot gehabt mit dem großen Podcast-Werkstatt-Logo drauf. Ein wunderschönes Design, die Farben wie immer, also so gelb, pink, lila, rosa, irgend so ein Spezialton. Ich glaube, ein bisschen violett war drinnen. Das Podcast-Werkstatt-Logo natürlich und eine Palme. Wie ist die Palme da drauf gekommen?
Ja, ich habe das Trikot gemeinsam mit dem Lukas entworfen und du kennst ja in der Podcast-Werkstatt diese Wandbemalung. Und da ist diese Palme auch dabei und wir haben einfach diese Vektoren von dieser Wandbemalung, die haben wir genommen und geschaut, wie man die am besten am Trikot unterbringen und die Palme hat es dann mal aufs Trikot geschafft. Die Sektflasche zum Beispiel nicht, weil wir gedacht haben, ist ja doch ein Sportevent, es passt vielleicht nicht so gut.
Ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt einmal ein kleines Shoutout oder einen kleinen Gruß an den Rossi aussprechen, der die Podcast-Werkstatt quasi gegründet hat und jetzt leitet und der war bis vor ein paar Monaten absoluter Nicht-Sportler. Und hat sie aber dann doch, ich meine, es hat jetzt 4 Jahre dauert eigentlich, aber er hat sie dann doch vom Sitzfleischfieber anstecken lassen, hat sie dann ein Gravelbike gekauft und jetzt ist sie jetzt schon regelmäßig 100 Kilometer pro Tag unterwegs und ist schon echt gut in Form und wir finden das einfach extrem cool, dass jemand, der überhaupt nichts mit Radlfahren zu tun hat, aber im Podcast halt machen muss, unter Anführungszeichen, sie dann doch anstecken lässt und jetzt ein bisschen ins Radlfahren eingekippt ist. Also, lieber Rossi, wir sind stolz auf dich.
Sehr, ja.
Und wir bedanken uns natürlich auch, dass wir gemeinsam so viele coole Podcasts schon gemacht haben. Und echt fein, dass du jetzt zum Radlfahren anfängst. Wir warten drauf, dass wir dich einmal interviewen, wenn du dein erstes Ultrarennen absolviert hast.
Genau, viel mehr zum Setup gibt es eigentlich nicht zu sagen. Vielleicht noch, ich bin ja mit SRAM unterwegs. Ich habe 2 Ersatzakkus und das Ladegerät auch noch dabei gehabt. Ich habe einen Ersatzakku gebraucht und ich habe nie aufladen müssen. Aber ja, also ich war ganz sicher nicht mit zu wenig unterwegs. Das kann man bei meinem, auch wenn es wenig ausschaut, aber es ist natürlich, es täuscht ein bisschen, weil es doch ein großer Rahmen ist. Und mit einem großen Rahmendreieck, dann schaut die Frameback gleich mal viel kleiner aus wie auf einem viel kleineren Rahmen. Deswegen schaut es noch wenig aus, aber ich finde, es war sicher nicht zu wenig.
Wollen wir jetzt einsteigen ein bisschen und das Rennen Revue passieren lassen vom Start weg?
Ja, also Start war am Samstag für mich um 10.40 Uhr in Wien. Und ich glaube, ich habe es in der Vorbereitung schon gesagt, aber ich finde es, muss ich nochmal sagen, ich finde es großartig. Es hat immer so Blockstarts gegeben, weil der Weg aus Wien raus ist halt doch ein bisschen stressig, ein bisschen viel Verkehr. Und deshalb nicht alle 300 auf einmal losgestartet, sondern in so Blocks oder in Wellen mit ein paar Minuten dazwischen. Und ich finde es einfach cool, dass die Startliste war da alphabetisch nach Vornamen organisiert und nicht nach Nachnamen. Und deswegen bin ich da mit den ganzen E und Fs gemeinsam auf die Strecke gegangen.
Es hat einige Florians gegeben auf der Liste.
Ganz genau, ja. Und es war halt so, dass für mich so im Kopf und in der Planung hat das Rennen erst in Mariazell begonnen, weil ab da muss man selbst die Route planen. Und ich habe mich mit diesem Startparcours blöderweise überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also ich habe so überhaupt gar nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, okay, da fahren wir von Wien nach Mariazell und dann geht's Rennen los. Aber dieser Startparcours war extrem hart und extrem herausfordernd.
So, also bevor jetzt alle zum Fußball und zum Augartenfest gehen, kurzer Zwischenstand von mir. Also, diese 140 Kilometer nach Mariazell waren mit das härteste, was ich jemals am Rad gemacht habe. Es war brutal. Garmin hat 36, 37 Grad angezeigt. Meine eigentlich schwarze Hose ist weiß. So viel Salz ist da drauf. Und es war mega Gegenwind die ganze Zeit. So richtiger Heißluftföhn.
Dass die Hitze ein großer Faktor sein wird, war eh zu erwarten. Glaubst du, hätte dir das was gebracht, wenn du die Streckenführung kennt hättest, wenn du sie vorher genauer angeschaut hättest, wenn du das vielleicht abgefahren wärst, oder war es einfach sowieso hart und es hätte nichts dran was ändern können?
Ja, vielleicht hätte ich dann diese Höhenmeter, die Strecke hat, nicht so abgetan, weil für mich ist ein Höhenmeter einfach so eine abstrakte Größe und wenn da steht 140 Kilometer, 2000 Höhenmeter, das sagt mir einfach gar nichts, gell? Kann man nichts drunter vorstellen und wenn ich die Strecke gekannt hätte, dann hätte ich halt gewusst, okay, da sind einige doch recht lange, recht steile Anstiege drinnen, aber da war nicht so tragisch. Wichtig war für mich, dass ich da komplett bei mir geblieben bin, dass ich nicht mich mitreißen habe lassen, dass ich nicht in Hummelmodus gegangen bin, dass ich nicht ins Rennfieber gekommen bin, sondern dass ich wirklich auf mich geschaut habe und geschaut habe, dass ich nicht überziehe, dass ich nicht zu schnell fahre und dass ich da einfach ganz bewusst mein Tempo fahre. Und das war dann im Endeffekt echt ganz gut, weil ich sowieso Probleme mit der Hitze habe und wenn ich da jetzt dann noch überzogen hätte, dann hätte es ganz blöd ausgehen können schon.
Von dort weg war dann die Routenplanung frei, aber es gibt in Wirklichkeit von Mariazell bis eigentlich Norditalien nicht viel, was man anders machen kann. Ich glaube, es sind auch alle, die ich am Live-Tracking gesehen habe, irgendwie die gleiche Route gefahren. Also zwei Varianten eigentlich gegeben, über den Obdacher Sattel, über den Neumarkter Sattel. Und ich glaube, sonst war da nicht viel, oder hast du noch andere Optionen vorher irgendwie ausgearbeitet oder dir überlegt?
Ja, es hat nur das haben ganz wenige gemacht, den nächsten Parcours von Norden nach Süden zu fahren. Das habe ich mir auch angeschaut. Da hätte man dann noch weiter zuerst in den Westen fahren müssen und dann gerade runter. Aber das hat fast keiner gemacht. Im Endeffekt war es zwar selbst zu planen, aber es haben fast alle das Gleiche gemacht, ja. Und da war der Herdentrieb sehr, sehr stark. Ich hätte mir da schon erwartet, dass zumindest 4-5 Leute zuerst in den Parcours in die Vogesen fahren. Aber es hat dann keiner gemacht.
Bist du durch Graubart an der Mur durchgefahren?
Ich bin durch Graubart an der Mur durchgefahren. Wir haben ja in der Vorbereitung drüber geredet. Da habe ich gesagt, na, vielleicht fahre ich doch auf der anderen Murseite. Es hat sich dann aber so ergeben, dass ich doch durch Graubart durchgefahren bin. Ja, ich habe sowohl dein Schild gesehen, Heimat von Christoph Strasser, und aber auch Heimat von Stefan Posch, Nationalteamspieler.
Ja, der Stefan war bei der Euro gerade, glaube ich, relativ stark im Einsatz, beruflich stark tätig auf großer Bühne international. Ja, aber für ein kleines Dorf mit ein bisschen über 1000 Einwohnern eine recht gute sportliche irgendwie Aktivität in dem Ort. Und es war in Graubart ein Duathlon. Da war ich oben zuschauen und das war aber leider zeitlich nicht so. Das war der Tag, an dem du gestartet bist. Und wir hätten uns fast in Graubart getroffen. Aber es ist leider nicht ganz ausgegangen, dass ich so lang bleibe.
Ja, es ist dann für mich eigentlich so kurz nach Mariazell oder da fährt man dann über den Seebergsattel und ab dem Seebergsattel ist dann für mich richtig gut losgegangen. Da ist ein bisschen kühler geworden. Es war zwar immer noch starker Gegenwind, aber es ist kühler geworden, es ist ein bisschen finsterer geworden und dann ist eigentlich so das Rennen richtig losgegangen. Dann hat man so einen richtigen Flow entwickelt. Das habe ich bis mir erzählt, es ist nicht so richtig aufgekommen. Da war halt doch noch viel Nervosität da, aber dann so ab Seebergsattel Richtung Kapfenberg und dann Richtung Leoben, das ist eh Teil meiner täglichen Pendelstrecke, da habe ich mich ganz gut auskannt. Da bin ich dann so richtig in den Flow reinkommen. Dann bin ich da in die erste Nacht gestartet, durchs Murtal durch und habe immer ein bisschen besser eingefunden und das war dann ganz witzig in Knittelfeld, da war so eine Tankstelle und da waren 4-5 andere, die haben auch eingekauft gerade und es ist so lustig bei so einem Rennen irgendwie, wie stark der Herdentrieb ist, dass man immer wieder an den gleichen Stellen andere Teilnehmer trifft und das war dann eben auch so bei dieser Tankstelle in Knittelfeld und ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist, aber in Österreich ist es so, dass diese Tankstellen am Land schon irgendwie die Gasthäuser, die es nicht mehr gibt, abgelöst haben und es sind dann die Berufsalkoholiker sind dann dort gesessen und haben Fußball geschaut und dann sind die Radlfahrer gekommen und haben ihnen erzählt, naja, wir sind heute früh in Wien gestartet und wir fahren jetzt nach Nizza und das war ein großes Highlight.
Ja, sehr schön. Welche Route hast denn du gewählt? Weil normalerweise ist es so, dass von Knittelfeld über Judenburg Richtung Kärnten keine Autobahn gibt. Die Straßen wird immer wieder mal ausgebaut. Das ist jetzt so teilweise Schnellstraße, teilweise Bundesstraßen. Und es sind beide Varianten, vor allem die wahrscheinlich schnellere über den Neumarkter Sattel oder Perchauer Sattel. Ich weiß nicht, wie man jetzt nennt. Es gibt beide Bezeichnungen. Sehr verkehrsreich, eher unangenehm zu fahren. Für die war es dann aber schon Nacht. Das heißt, wie war das dort? Vom Verkehr her, war das angenehm? War das schwierig?
Ich bin über den Neumarkter Sattel gefahren. Es war schon Nacht. Es war ganz wenig Verkehr. Und das war wirklich ganz angenehm. Weil es ja Pass ist es ja nicht, das ist mehr nur so ein kleiner Schupfer, aber ab dem Zeitpunkt, wo man oben ist, geht es bis St. Veit an der Glan eigentlich fast nur bergab und das war eigentlich echt cool. Da ist ziemlich dahingegangen, kein Verkehr, echt schnelle Straße und es war ziemlich cool. Das hat mir voll getaugt, da ist echt sehr gut dahingegangen.
Und mitten im Nirgendwo gibt es einen Ort, der heißt Wildbad Einöd. An den kann ich mich erinnern und ich habe das immer damals, wie wir halt hin und wieder im Sommer nach Kärnten gefahren sind, zu den Badeseen habe ich immer sehr geschmunzelt, weil in der größten Einöde der Ort Einöd liegt. Ist dir aufgefallen?
Kann ich mich nicht erinnern, ne? Aber ich war da, wie soll ich sagen, da war ich so in so einem Fokus drinnen, da ist es echt so gut dahingegangen, da bin ich echt nur am Radlfahren gewesen, da habe ich alles andere drum. Also nicht ausgeblendet, sondern das war einfach gar nicht da. Also mein Fokus war so stark aufs Radlfahren, das war echt ganz, ganz interessant, das war echt cool. So einen Zustand hat man nicht oft beim Radlfahren und das habe ich echt voll ausgekostet und genossen und deswegen habe ich für so drumherum Dinge keine Augen gehabt eigentlich. Das war echt so ein total, im Nachhinein betrachtet, so ein total wilder Zustand.
Wie hast du mit dem Essen Trinken gemacht? Also hast du vom Start weg einiges dabei gehabt, weil du hast vorher gesagt, du warst schon das erste Mal bei der Tankstelle einkaufen. Wann hast du auf dein extrem wildes Snack-Game umgestellt und wie lange hast du noch quasi was Höherwertiges mitgehabt vom Start?
Ja, also ich bin mit meiner Startverpflegung bin ich eben ziemlich genau bis Knittelfeld gekommen. Und es war echt gut, dass ich noch extra Kohlenhydratpulver mitgehabt habe, damit ich eben gerade bei der Hitze, dass ich da nicht in einen Mangel reinkomme. Und da habe ich noch extra Trinkflasche voll nur mit Pulver gehabt. Und dann habe ich immer beim Wasser nachfüllen ordentlich Pulver dazu mischen können. Und da bin ich eben nicht irgendwie dehydriert oder habe irgendwie einen Mangel aufgerissen, weil es gerade der erste Tag so extrem heiß war und ich so viel geschwitzt habe. Das war echt ganz cool von mir, dass ich das gemacht habe. Weil eben, wir haben schon drüber geredet, wie schlecht ich die Hitze vertrage und dann fällt es mir auch so schwer, in der Hitze genug Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Und wenn ich dann wenigstens übers Trinken ordentlich was zu mir nehmen kann, dann habe ich mich dadurch echt gut drüber gerettet über den Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann ab Knittelfeld war ich dann so im unsupported Rennmodus. Tankstellenfraß.
Es hat sehr bunt ausgeschaut in deiner Food Pouch.
Ja. wirklich, weil es einfach im Training so gut funktioniert hat und weil einfach 100 Gramm Haribos haben einfach 77 bis 80 Gramm, je nach Produkt, Kohlenhydrate. Und ich habe das im Training oft getestet, viel getestet und ich vertrage es einfach sehr gut. Und das hat so eine hohe Energiedichte und so viel, das kriegst mit anderem Essen in der Qualität unter Anführungszeichen einfach nicht hin. Und solange ich es vertragen habe, habe ich mich wirklich versucht, sehr viel davon zu ernähren.
Klingt irgendwie lustig, wenn du sagst, du bemühst dich, damit du, solange es gut geht, viel Gummizeug essen kannst. Total absurd.
Ja, ist es auch, aber es geht gerade am Anfang geht's gut, ja. Weil wir witzeln zwar eh immer drüber, was ich immer zusammennasche, aber das haltet man schon eine Zeit lang aus, aber irgendwann wird es dann ekelig. Und ich glaube, dazu kommen wir dann eh noch, darüber müssen wir eh noch sprechen, was dann ist, wenn das nicht mehr geht.
Wenn du durch Kärnten durch bist, kommt irgendwann das Kanaltal?
Genau, es war die Durchfahrt, also bis Tavis, bis an die italienische Grenze, war eigentlich recht ereignislos. Ich habe ganz kurz einen weiteren Stopp gemacht bei einer Tankstelle und dort Hose gewechselt schon. Also ich habe gesagt, ich habe eine zweite Hose mitgehabt. Und es war einfach dadurch, dass diese dass ich so arg geschwitzt habe. Es war so eine Salzkruste auf der Hose. Und das hat begonnen, so den Sitzknochen ein bisschen wund zu reiben. Und ich bin eigentlich einer, der immer viel, viel mitnimmt und sie dann immer weigert dagegen, das einzusetzen, weil ich mir denke, ja, jetzt ist ein halber Tag Rennen, du bist 6 oder 7 Tage unterwegs, du kannst nicht jetzt nach einem halben Tag schon deine Hosen wechseln. Aber nachdem sie das dann schon so wirklich so angebahnt hat, dass das wird eine offene Stelle werden, wenn ich die Hosen nicht wechsle. Und dann habe ich einfach bis ein bisschen über meinen Schatten gesprungen und habe das jetzt nicht ewig auf Vorrat aufgehalten, die Hose, sondern habe dann recht früh die Hose gewechselt und das war eine goldrichtige Entscheidung.
Du hast, glaube ich, auch ein bisschen was dazugelernt, oder? Aus deinem Rennen in den Anden. Ich meine, du ist es darum gegangen, dass du im Regen weitergefahren bist, ohne Regengewand und dann alles nass geworden ist und sie die Haut am Hintern aufgerieben hat durch die nasse Hosen, aber grundsätzlich kann man sagen, ich bin auch ein Freund von 2 Radlhosen dabei haben und wechseln halt manchmal. Man kann halt dann die bereits getragene wieder auswaschen und irgendwie trocknen. Man kann es auf die Satteltaschen außen hingeben, dass es ein bisschen Luftstrom kriegt und unterwegs trocknen kann oder sonst halt, wenn man kurz Pause macht. Aber das lohnt sich schon. Viele fahren mit einer Hose durch, aber mir ist das persönlich auch zu riskant, weil irgendwann kommt der Moment, wo man offene Stellen am Hintern kriegt und dann will man nicht unbedingt Keime oder Bakterien unter die Haut bringen.
Genau, und bei mir ist es ja so, ich bin ja da durch Sponsoren nicht gebunden. Ich habe sogar, also bewusst auch, 2 verschiedene Hosen. Damit, weil sie doch, jede sitzt ein bisschen anders und ich habe da eh das Glück, dass ich da recht unempfindlich bin und mir sehr viele Hosen sehr gut passen, aber ich habe 2 Lieblingshosen, die wirklich perfekt sitzen, aber sind von verschiedenen Herstellern und das ist dann auch cool, weil die eine reibt an einer bisschen einer anderen Stelle als die andere und dann gleicht sich das ganz gut aus.
Ich möchte jetzt kurz eine Frage hinwerfen, die über Instagram zu mir gekommen ist, weil wir jetzt nämlich gerade in deinem Bereich sind, wo es jetzt sehr lang, sehr flach dahin geht. Du hast dir selbst auf Instagram nichts gepostet, hast aber sehr wohl immer wieder was in die WhatsApp-Gruppe geschickt, wo ich auch dabei war und irgendwann nach ein paar Tagen habe ich dann für dich übernommen quasi und habe ein Foto gepostet und habe dazu geschrieben, dieser athletische und gut gekleidete junge Mann nimmt soeben das Three Peaks Race in Angriff. Und dann habe ich eine Frage bekommen, warum nimmt dieser athletische und gut gekleidete junge Mann keinen Aero-Aufleger? Und ich habe dann geantwortet, dass ich den athletischen, gut gekleideten jungen Mann das im Podcast fragen werde. Bitte, warum kein Aufleger? Und fühlst du dich angesprochen mit der Beschreibung?
Nachdem ein Foto von mir dabei war, beziehe ich das auf mich, ja. Ich bin einfach kein großer Fan von Auflegern. Also natürlich in der Ebene, es gibt total viel Komfort. Es gibt da auch wirklich die Möglichkeit, noch ein paar Armhaltungen ausprobieren, noch ein bisschen anders drauf zu sitzen, die Hände zu schonen, die Schultern zu schonen, den Nacken zu schonen. Das spricht alles für den Aufleger. Bei mir ist es so, da ich doch einen recht kurzen Vorbau fahre und einen recht langen Oberkörper habe, ist es bei mir so, wenn ich in den Wiegetritt gehe, dann muss ich mit den Knien immer extrem drauf schauen, dass ich nicht am Auflieger anstoße. Das nervt mich total. Und man kann nicht so gut freihändig fahren, vor allem wenn man schon länger unterwegs ist, wenn man ein bisschen was einmal sie durchstrecken möchte oder sie ein bisschen dehnen möchte. Das mache ich ganz gern, dass ich da ein bisschen freihändig fahre und mich ein bisschen durchdehne. Das geht auch nicht so gut mit dem Aufleger. Und ich mag einfach ein aufgeräumtes Cockpit. Ich halte das nicht aus, wenn das voll angerammelt ist und ich da drauf schauen muss. Mir gefällt das einfach viel besser, wenn da ist mein Garmin und sonst nichts. Und dann ist nur die Frage, all dieser theoretischen Vorteile, die ein Auflieger hat, wie oft nutzt man tatsächlich? Wie oft liegt man wirklich mit den Ellbogen drin? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, vor zwei oder drei Jahren bin ich ja mit dem Radl nach Barcelona gefahren, mit Auflieger damals, und nicht im Rennmodus, im Touristikmodus, aber ich war einfach nie im Aufleger drin. Und dann haben wir gedacht, ja, dann habe ich zwar einen theoretischen Vorteil, aber wenn ich das nie nutze, praktisch, dann schleppe ich nur einen Aufleger mit, der mich im Wiegetritt nervt, und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Ein bisschen Gewicht macht es ja dann auch noch zusätzlich aus, was gerade bei dem Rennen nicht unwichtig ist.
Ja, vor allem ein Gewicht an einer blöden Stelle, würde ich sagen. Also gerade am Lenker oben ist recht hoch, das ganze System wird instabil, und vielleicht ist man dann auch verleitet, auf einer Abfahrt, wo man vielleicht nicht am Aufleger gerade liegen sollte, sich doch reinzulegen. Man hat dann einen weiten Weg zu den Bremsen. Ich verstehe jeden, der anfährt, ich sehe die Vorteile, aber für mich persönlich überwiegen die Vorteile nicht, deswegen ohne Aufleger.
Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe dich auch ganz gut. Ich habe zwar immer einen Aufleger drauf, aber ich muss ehrlich sagen, bei den langen Ansabordetrennen, ich fahre auch weit weniger als die Hälfte am Aufleger, auch wenn es flache Passagen sind, weil du bist dort immer irgendwie, du hast immer irgendwas zum Touren. Du musst am Garmin was herumdrucken, du musst da was aus der Trikottasche holen, du musst irgendwie trinken, die Flaschen wieder zurückstecken, dann musst du, keine Ahnung, am Handy schnell irgendwas schauen oder irgendwas checken, navigieren, links, rechts steuern, dann ist auf die Straßen schlecht, gerade im Süden von Europa, und deswegen ist die aktive Zeit in der Aero-Position wirklich nicht allzu hoch. Ganz im Gegensatz dazu, wenn du mit Betreuerteam unterwegs bist, du kannst du natürlich dich voll auf die Position konzentrieren, da ist es wirklich, glaube ich, ganz essentiell. Aber bei Ansupportetrainern, ich muss sagen, der Hauptgrund für mich ist die Entlastung der Handflächen, die eingeschlafenen Finger, die Nervenbahnen in den Handflächen. Das ist für mich der Hauptgrund für einen Aero-Auflieger, nicht die Aerodynamik oder nicht irgendwie, ja, also wie gesagt, nicht die Aerodynamik, sondern der Komfort für die Hände.
Du hast wahrscheinlich deshalb gefragt, weil wir jetzt drüber sprechen, dass ich jetzt gerade in Tavis bin, und von Tavis geht es ja 60 Kilometer nur bergab, und das wäre schon eine Passage gewesen, wo es ganz klar mit dem Aufleger einen riesen Vorteil hast. Da kannst du das richtig runterkrachen lassen. Bei mir war es so, ich war da in der Nacht dort um 3 oder 4 in der Früh, und ich habe so kurz die Überlegung gehabt, weil gerade ein Gewitter aufgezogen ist, ob ich schon eine Schlafpause mache. Und es war dann aber so, das Gewitter ist so schnell gekommen, und irgendwie ist dann alles nass geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, jetzt schlafen gehen. Auftrocknen werde ich nicht. Wenn das Gewitter vorbeizogen ist, ist die Straße nur immer nass. Das heißt, es wird sowieso alles wieder nass. Und einfach riskieren, durchs Gewitter durch. Und das war dann die richtige Entscheidung, weil ich bin dann 20 Minuten, eine halbe Stunde durch den Regen gefahren. Und dann bin ich wirklich durchs Gewitter durch. Und auf der anderen Seite war es trocken und warm. Und das war dann so im Endeffekt die richtige Entscheidung, da nicht durchzufahren. Warte nochmal. War es auf der anderen Seite trocken. Und es war dann im Endeffekt für mich die richtige Entscheidung, nicht schlafen zu gehen in Tavis, sondern die erste Nacht komplett durchzufahren. Also ich habe mir die Option offen gehalten, die ersten 24 Stunden durchzufahren oder eine Schlafpause zu machen, und es hat sich jetzt dann so ergeben, dass ich einer der wenigen war, die die erste Nacht durchgefahren sind, aber es hat sich für mich gut ausgezahlt und ist gut ausgegangen.
Durchs Kanaltor gibt es ja den wunderschönen Radlweg, ich glaube der Alpe Adria Radweg heißt ja, den muss man aber nicht fahren, oder? Du darfst auch auf der Straße fahren, das ist im Prinzip nicht verboten. Hast du Radlweg oder Straßen ausgewählt, und wie schön ist der Radlweg, falls du ihn gefahren bist?
Also ich kenne den Radweg, der ist wunderschön. Aber genau deshalb bin ich auf der Bundesstraße gefahren. Es hat auch super passt von der Zeit. Es war in der Nacht, es war ganz wenig Verkehr. Und die ist halt einfach so viel schneller, die Bundesstraße. Der Radweg ist wunderschön auf einer alten Bahnstrecke mit Tunnels und Brücken und Viadukten. Echt schön. Aber es ist halt doch ein Radlweg. Und es sind immer wieder enge Kurven, unübersichtliche Kurven, kurze Gegenanstiege, irgendwie 90-Grad-Kurven, weil man um irgendwas herumfährt. Und die Bundesstraßen, es war einfach ein gerader Strich runter. Immer mit so 5-6% leicht bergab. Also da hat man richtig runterballern können.
Das ich war würde jetzt die 5-6% lieber nicht nachmessen. Ich glaube, so steil ist es nicht, aber es ist halt so flussabwärts, talauswärts.
Ja. Ja, also die 5-6%, die kommen daher, weil irgendwo habe ich das einmal gelesen, dass Züge nicht mehr als 5-6% bergauf fahren können und das ist ja eine alte Bahnstrecke und irgendwie so habe ich das abgespeichert gehabt, dass deswegen der Radweg immer so 5-6% bergab geht. Aber es stimmt schon. Es
ist dort auf der Bundesstraße im Prinzip auch nichts los, weil direkt parallel dazu die Autobahn geht und die Bundesstraße ist ewig breit und wunderschön und groß und ja, wenig befahren, wird möglicherweise auch fürs Transcontinental wieder für mich ein kurzes Stück halt dort in der Gegend zu fahren sein, weil wir haben ja dann südlich von Tavis den ersten Checkpoint. Das heißt, man darf über die TCR-Route nicht sprechen, aber ich glaube, durch Tavis fahren alle durch, weil man kommt nur über Tavis zum ersten Checkpoint. Und das heißt, ich werde dort auch in der Gegend unterwegs sein und habe mir die Frage natürlich auch gestellt, ob Radlweg oder Bundesstraße. Und hat man das aber noch offen lassen, weil das kann man ein bisschen vom Verkehr und von der Tageszeit abhängig machen. Wie ist es dann bei dir weitergegangen Richtung Checkpoint 1, Richtung Monte Grappa, Richtung Bassano di Grappa?
Genau, also ziemlich am Ende vom Kanaltal habe ich meinen ersten und einzigen Kaffee während des Rennens getrunken. Dir stellt es alle Haare auf, ich habe nur einen einzigen Kaffee getrunken und das war schon am ersten Morgen. Also da haben um 5:30, 6 Uhr haben die ersten Bars aufgesperrt in Italien und da bin ich eingekehrt und habe einen Kaffee getrunken und ein kleines Sandwich gegessen.
Ein Cappuccino war es, oder?
Ein Cappuccino, ja.
Nicht einmal ein richtiger Kaffee. Und ich muss sagen, ja, ich bin extrem neidisch, weil ich leide gerade wieder ein bisschen unter dem Kaffeeentzug, den ich jetzt gerade mache und hätte gern mit dir getauscht in dem Moment, ja.
Direkt nach dem Kanaltal macht er so eine riesige Ebene auf und auf dieser Ebene, die ist extrem dicht besiedelt. Da sind unglaublich viele Straßen, unglaublich viele Ortschaften, richtige Städte teilweise, die man so gar nicht kennt. Und da war es richtig schwierig, eine gescheite Route zu finden. Und da habe ich es dann auch irgendwann gut sein lassen mit der Planung und habe mir gedacht, ja, aber jetzt einmal rechts rum, einmal links rum. Im Endeffekt war es dann wurscht, aber man hat da total viele verschiedene Varianten gesehen. Und da war ja alles noch sehr eng benannt im Rennen, obwohl es war immer eng benannt in dem Rennen. Aber dann siehst plötzlich Radfahrer von links. Die kommen von links, fahren nach rechts, du fährst geradeaus weiter, vorne biegst du links ab, hinter dir biegt jemand nach rechts ab, also es war pures Chaos, aber irgendwie hat es dann jeder zum Parcours geschafft. Aber das war total verrückt und da hat man sich echt nicht verrückt machen lassen dürfen von den anderen, da hat man sich wirklich hat man wirklich Vertrauen haben müssen in seine Route, weil das war total wild, was da passiert ist, wie da rechts und links und kreuz und quer die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen entlang gefahren sind. Das war irre.
Ja, aber das Gute ist, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, das ist ja für mich zum Beispiel auch beim TCR die Planung durch Deutschland. Das ist einfach, das Straßennetz ist wie ein großes Spinnennetz. Du hast unendlich viele Optionen. Aber im Gegensatz dazu, oder anders gesagt, du kannst dir da nicht wirklich verfahren, weil wenn du irgendwo mal schlecht abbiegst, schlimmstenfalls hast du ein paar Minuten eingebüßt, aber du wirst immer wieder zurückkommen zu deiner Route oder du kannst wieder einen Navigationsfehler sofort ausbessern. Du hast nicht irgendwie ein Tal, weiß ich nicht, siehe Robert Müller, wo du dann einen gesperrten Boss hast und umdrehen musst oder so. Das heißt, umso mehr Straßen, dass es gibt, umso weniger schlimm ist es auch, wenn du eine schlechte Route hast.
Ganz genau, ja. Und da habe ich dann in der letzten größeren Stadt vor Monte Grappa habe ich dann ein Spätaufsteher-Frühstück habe ich mir gegönnt beim Mackie und habe dort zwei Cheeseburger gegessen. Also, weil wir vorher drüber geredet haben, dass ich nur Haribos gegessen habe. Nein, es waren auch einmal zwei Cheeseburger dabei.
Wie war es dann am Monte Grappa? Man weiß, dass es dort sehr heiß sein kann, man weiß, dass es dort sehr steil ist. Wie ist es dir da gegangen?
Es hat immer wieder ein bisschen hergeregnet, ein bisschen genieselt. Es war so schwül, ein bisschen feucht. Und das war ja auch was ich gelernt habe, dass ich einfach, wenn es regnet, dann ziehe ich die Regensachen an. Und wenn es 5 Minuten später nicht mehr regnet, ziehe ich sie wieder aus. Also es ist nicht mehr so, dass ich versuche, durchzufahren und mir die paar Minuten, die mir das kostet, das ständige An- und Ausziehen, dass ich die unbedingt einsparen will, weil ich einfach da nichts riskieren möchte und dass ich dann irgendwann übersiege und dann zu lang durch den Regen fahre und dann komplett nass bin. Das war da bis zum Monte Grappa hin ähnlich. Da habe ich 3-4 Mal die Jacken an- und ausgezogen. Aber im Anstieg selber hat es dann ein bisschen aufgerissen. Es ist hell geworden, die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Und das war ein wunderschöner Anstieg. Also so extrem schmale Straßen. Es war vor kurzem der Giro d'Italia dort. Das heißt, perfekt ausgebaut die Straße. Frischer Asphalt, wie ein Teppich. Und das war echt ein cooler Anstieg. Bis 100 Höhenmeter vor dem Gipfel. Dann auf einmal ist zugezogen und es war so neblig, man hat nichts mehr gesehen. Also man hat keine 10 Meter mehr Viere gesehen. Es war brutal. Und dann hat es oben, wie ich dann ganz oben beim Checkpoint war, hat es gedonnert. Es hat extrem stark zum Regnen angefangen. Und dann habe ich schon gesehen, im Gasthaus, da sind zwei Räder gestanden mit Bikepacking-Taschen in ihm an, die werden auch das Three Peaks gefahren sein. Und für mich ist immer so die oberste Prämisse, man macht keine Pause am Berg, wenn du musst so schnell wie möglich runter vom Berg, weil am Berg ist nur kalt. Weil selbst wenn es unten auch noch regnet, dann hat es wenigstens 5-6 Grad mehr und das kann schon einen riesen Unterschied machen. Und deswegen habe ich mich dann da gleich dazu entschlossen, runterzufahren vom Berg. Und das war eine richtig, richtig brutale, harte Abfahrt. Die hat richtig Nerven gekostet und richtig an mir gezerrt, weil ich da im Regen, im Gewitter auf die Abfahrt war nicht beim Giro d'Italia dabei, auf einer richtig schlechten Straße, richtig tiefe Schlaglöcher, die man sehr spät gesehen hat, weil wenn die voll angefüllt haben mit Wasser, hast du gar nicht den Unterschied zu normalen Straßen gesehen. Und ja, auf dieser Abfahrt habe ich ziemlich gelitten.
Wann ist dann der Gegenanstieg gekommen?
Das war noch ein Stück. Also oben war dann auch der erste Checkpoint. Ich bin dann unten im ersten Dorf eingekehrt in so eine Bar, habe dort alles ausgezogen, alles getrocknet, was gegessen, was getrunken und bin dort dann aufs Klo gegangen und ja, hat es dort kein Klopapier gegeben. Das war ziemlich hart.
Ah, war das die Nachricht, was du gesagt hast, du hast jetzt gerade irgendwie den Großteil deiner Feuchttücher verbraucht, die du eigentlich mit hast und irgendwie für die Tage hochgerechnet gut einteilen wolltest und jetzt hast du müssen den ganzen Vorrat schon aufbrauchen?
Genau, ich hab 10 Feuchttücher mitgehabt und 3 habe ich am zweiten Tag bei der Klopause aufbrauchen müssen, weil es dort kein Klopapier gegeben hat. Aber es ist auch was ich lernen musste und gelernt habe. Wenn man Dinge braucht, dann benutzt man sie einfach. Es nutzt mir nichts, wenn ich mit 10 Feuchttüchern ins Ziel fahre. Wenn sie mal ausgehen unterwegs, dann kaufe ich sie einfach nach. Aber nur weil es erst der erste Tag ist, brauche ich da nicht zum Sparen anfangen.
Das müssen wir uns bitte als Kalenderspruch irgendwo ausdrucken. Das ist die größte Weisheit des heutigen Podcasts. Man fährt nicht mit 10 Feichtücher ins Zü, Rufzeichen.
Ja.
Wenn man es braucht, dann nimmt man es.
Ja. Ganz genau. Und dort, also das war dann an der am ersten Parcours nach dem Checkpoint, da habe ich dann das erste Mal auf den Tracker geschaut. Und ja, war sehr erfreut über das Ergebnis, muss man ganz ehrlich sagen. Es war ziemlich cool, zu dem Zeitpunkt Sechster zu sein. Oder Siebter oder irgendwie sowas, jedenfalls. Das hat mir riesig getaugt, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt schon so eingeordnet, dass es werden nicht viele die erste Nacht durchgefahren sein. Und da waren sehr viele, die schneller sind als ich, die in der ersten Nacht schon geschlafen haben. Und deshalb ist es eine schöne Momentaufnahme, aber eben, das ist an Tag 1 von einem Rennen, das 7 Tage dauert oder 6 Tage dauert. Und deshalb nicht überbewerten, aber das war schon ein cooler Moment. Das hat mir schon richtig getaugt, da kurz einmal auf den Tracker zu schauen und das zu sehen.
Ja, aber es gibt ja trotzdem irgendwie ein Gefühl, oder? Dass du weißt, hey, ich bin gut unterwegs und anscheinend mache ich einiges richtig momentan und motiviert dich einfach weiter, wenn du am Tracker schaust und siehst, du bist irgendwie ganz weit hinten, dann weiß nicht, ob das dann deine Freude an der ganzen Sache steigert. Auch wenn man immer sagt, okay, jeder fährt sein Tempo und man schaut auf sich und es ist völlig egal, man macht eine Erfahrung für sich selber. Natürlich, aber du hast ja trotzdem ein bisschen Ambitionen gehabt, schnell zu sein. Und wenn du dann siehst, dass du schnell bist, ist das natürlich schon ein Auftrieb, oder?
Ja, unglaublich natürlich. Und ich habe dann eben dort die erste Nacht geplant und habe mir dort dann ein Zimmer gecheckt für 20 Kilometer nach Ende des Parcours. Also der Parcours fährt dann noch über den Passo Mangen und 20 Kilometer danach in Auer, das war ein bisschen südlich von Bozen, habe ich mir dann ein Zimmer gecheckt für die zweite Nacht dann.
Ich weiß noch, du hast vorher erzählt, du erwartest dir, dass sie dort die Routen sehr stark aufsplitten werden. Das heißt, vielleicht fährt jemand zum Checkpoint 3 direkt hin und dann erst zum zweiten oder dass es halt verschiedene Varianten gibt. Ist nicht wirklich oft passiert, oder? Ich habe, glaube ich, einen gesehen am Tracker.
Also einer ist wirklich von dort zum Vogesen-Checkpoint und dann zurück zum Grimselpass gefahren. Das war nur einer. Aber ich hätte mir eigentlich viel mehr erwartet, dass viel mehr über die quasi Südroute, über den Gardasee, über Lugano zum Grimselpass fahren. Aber das haben nur die zwei, die dann im Endeffekt auch Erster und Zweiter waren sind. Aber das werden die so oder so waren, die waren unglaublich schnell. Aber sonst sind alle anderen über Bozen, Meran zum Grimselpass gefahren, was mich wirklich überrascht hat, weil sie doch die Südroute hätte 100 Kilometer länger, ist 100 Kilometer länger gewesen, aber hat 1500 Höhenmeter weniger und die es gefahren sind, die haben alle erzählt, sie haben richtig Rückenwind gehabt. Also es wäre wohl durchaus vernünftige Option gewesen und vor allem hat man auch stabileres Wetter da in der Po-Ebene, aber ja, haben sich nicht viele getraut.
Warum hast du dich nicht traut, ehrlich gesagt? Die Frage liegt mir am Herzen, weil ich denke mir immer, wenn ich Berge auslosen kann, würde ich sofort auslosen, weil ich meine, Wetter kannst überall Schlechtes haben, aber Schlechtwetter am Berg ist halt deutlich unangenehmer als Schlechtwetter irgendwo im Flachland.
Vor allem auf den Bergen, weil es geht dann doch auf der Nordroute ziemlich hoch rauf. Da ist man öfter über 2000 Meter. Aber bei mir war es im Endeffekt so, dass ich da durch Brescia und nördlich von Mailand vorbei, da kenne ich mich nicht aus. Und ich weiß, dass da unglaublich dicht besiedelt ist und unglaublich viel Verkehr ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich da nicht gut auskenne und da keine gute Route durchfinde und viel mich mit Schwerverkehr herumschlagen muss oder auf irgendeinem blöden Radlweg bin mit 95 Grad Kurven und so, dass mich das nervlich einfach fertig machen wird, wenn ich da keine gute Route durchfinde. Und deswegen habe ich mich für die Nordvariante entschieden, wo du halt einfach nichts falsch machen kannst. Du fährst einfach immer nur durch Täler, da kannst du nach Verkehrsschildern fahren und du findest ins Ziel. Da im Süden eher nicht, und deswegen, das habe ich mich nicht traut, aber im Nachhinein betrachtet auch, mein Ursprungsplan war ja, oder ich habe mir das so gesagt, für 100 Kilometer brauchst du 4 Stunden. Optimistisch gesagt. Für 1500 Höhenmeter brauchst du 2,5, optimistisch. Das war so meine Annahme vorher. Aber was ich während dem Rennen dann draufgekommen bin, was man nicht unterschätzen darf, dass wenn man viel Höhenmeter hat und gerade diese Abfahrten von diesen Pässen, das ist ja nicht so, dass man da doppelt so schnell runterfährt, wie man auf der anderen Seite aufgefahren, sondern da verliert man auch in den Abfahrten viel Zeit, weil sie technisch schwierig sind. Enge Kurven, Serpentinen, irgendwelche Autofahrer, die nicht fahren können, die man dann irgendwo überholen muss. Also im Nachhinein betrachtet denke ich, dass die Südroute gescheiter gewesen wäre. Aber ich bereue es nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Aber so mit dem, was ich jetzt weiß, denke ich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich die Südroute wählen.
Was auf der Südroute sicher auch besser gegangen wäre, dicht besiedeltes Gebiet, viel Einkaufsmöglichkeiten, du hättest deine Feuchttücher aufstocken können.
Jedenfalls, ja.
Ob es das in den Tälern gibt, in Norditalien oder dann in der Schweiz, weiß ich nicht.
Ja, glaube ich schon. Aber eben, ich bin dann am Ende des Parcours zu meiner ersten Schlafpause dann gefahren. Also dieser Mangenpass, das muss ich nur nochmal hervorheben, wie wunderschön der ist. Den kannte ich nicht. Der ist unglaublich schön gewesen. Und am Ende des Parcours dann nach 20 Kilometern habe ich in ein Hotel eingecheckt. Da habe ich vorher telefonisch das abgeklärt. Das ist eben das Coole in Südtirol. Das geht alles auf Deutsch. Angerufen, gesagt, bitte legt mir den Schlüssel raus, ich komme. Um 12 und ich bin um 4 wieder weg und ich zahle über Booking. Und ja, das hat super funktioniert. Ich war dann wirklich um 0:11 Uhr im Zimmer und habe für das ganze Eincheck, also für bis ich im Bett gelegen bin, das hat eine halbe Stunde gedauert, habe dann einen Wecker auf 4 Stunden gestellt, bin genau nach 4 Stunden aufgestanden und nach einer weiteren halben Stunde bin ich wieder am Rad gesessen. Das heißt, diese ganze Schlafpause hat 5 Stunden gedauert, aber ich habe davon wirklich effektiv 4 Stunden geschlafen und das war in meinen Augen schon sehr effizient. Das hat mir ziemlich gut getaugt und das hat mich brutal erholt. Da ist mir richtig gut gegangen danach.
Ich kann mich noch erinnern, du hast eine Sprachnachricht geschickt. Du hast dich zwar gut erholt in der Schlafpause, aber teilweise hat dein Material sich nicht so gut erholt. Was ist denn da passiert?
Ja, es war unglaublich frustrierend. Ich wollte unbedingt natürlich eine durchgehende Garmin-Aufzeichnung haben von diesem Rennen und habe in der Schlafpause den Garmin an die Powerbank angesteckt und durchlaufen lassen. Das funktioniert bei mir meistens. Ich habe fast nie Probleme damit gehabt. Der Uber hat seit Tour Divide 2-mal über 16 Tage durchgehend aufzeichnet mit einem Garmin-Gerät. Und viele andere schaffen es auch, aber ich bin raus aus dem Modellzimmer, drücke auf Play und der Garmin ist einfach eingefroren, der Bildschirm. Und war einfach aus. Es hat sich keine Taste mehr drücken lassen, es war einfach komplett weg. Und ist natürlich einerseits schade um die durchgehende Aufzeichnung, aber Das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass ich den Garmin nutze, um zu navigieren.
Wie ist das dann wieder hinbracht? Also du hast ihn ja dann irgendwann wieder zum Leben erweckt.
Ja, ich habe dann mehrere Hard Resets gemacht, bin aber inzwischen, das ist der Vorteil einer Nordroute. Ich habe gewusst, ich muss Bozen, Meran, Schweiz. Das heißt, ich bin gleich losgefahren und habe dann während der Fahrt mehrere Hard Resets gemacht. Und nach 3 Stunden irgendwann nach Meran ist er auf einmal wieder angesprungen.
Und wie schaut es aus mit der Aufzeichnung? Hast du das, was vorher aufgezeichnet wurde, ist das noch irgendwo vorhanden oder ist das verschwunden? Hast du das eigentlich schon auf Strava hochgeladen?
Die anderen Tage schon, ja. Das bis dahin leider nicht. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich habe schon jetzt gehört, dass man es wohl recovern können wird, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft, weil ich ja im Urlaub bin und jetzt Besseres zu tun habe, als mich durch obskure Garmin-Foren zu wühlen, um zu schauen, wo ich dieses File wieder recovern kann. Aber anscheinend sollte es gehen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgeben, aber ja, wichtig war ja, dass ich wieder navigieren kann. Ja, also so cool eine Strava-Aufzeichnung ist, in dem Fall war es einfach wichtig, dass ich wieder navigieren kann. Weil klar, bis zum Grimselpass hätte ich gefunden ohne Navigation, nur mit Verkehrsschilder. Aber dann hätte ich es schon wieder gebraucht. Und es war cool, dass er einfach irgendwie wieder angesprungen ist.
Ja, das sind harte Momente, wenn man unterwegs echt den Stress hat und weiß, jetzt steht es ein bisschen an der Kippe, weil wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, dann hat man echt ein richtiges Problem. Hättest du eigentlich notfalls am Handy irgendwie die Sachen offline gespeichert gehabt?
Ich habe die ganzen Routen offline auf Komoot gehabt. Und ich habe, es ist immer so hin und her mit dem, was nimmt man mit. Ich habe in Chile habe ich einen zweiten Garmin mitgehabt als Backup, nicht braucht. Habe ich gedacht, ja, eigentlich habe ich nie Probleme mit dem Garmin. Wird schon nichts sein. Deswegen habe ich jetzt diesmal keinen zweiten mitgehabt und das war noch dazu ein ganz neues Gerät, das war erst 3 Wochen alt. Aber ich hätte am Handy Backups gehabt und mein Plan war einfach, mein Bozen ist eine große Stadt und dann, das war zwar erst 7 in der Früh, weil dann hätte ich einfach 2 Stunden gewartet, bis das nächste Sportgeschäft aufsperrt und dann hätte ich mir einen neuen kaufen müssen. Es hat 2 Stunden gekostet und einiges an Geld, das wäre ziemlich hart gewesen, aber dann hätte ich das auch weiterfahren können. Aber so war ich froh, dass er dann wieder angesprungen ist.
Apropos Navigation, für mich geht jetzt die Navigation los Richtung Roubaix. Ich werde mit dem Nachtzug nach Brüssel fahren, mit dem Radl nach Roubaix und am Sonntag, also vom Tag der Ausstrahlung, noch 2 Tage am 21.07. startet das Transcontinental. Das heißt, wir werden jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen zum Three Peaks, aber wenn die rauskommt, bin ich schon unterwegs und zwar seit 5 Tagen und hoffentlich irgendwo zwischen Checkpoint 3, Checkpoint 4, das heißt zwischen Kosovo, Mazedonien, Griechenland oder Türkei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn mir auch die Daumen gedrückt werden. Und wir zwei machen jetzt einmal kurz Pause, oder? Und quatschen dann noch über den zweiten Teil vom Three Peaks.
Podcast-Werkstatt.